Ich freue mich, dass ihr heute Morgen hier seid, wir miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen. Es kann ein Gottesdienst mit Überraschungen sein, wie das bei Gottesdiensten manchmal so ist. Als Gunnar eben davor warnte, dass das eine oder andere Kind in dieses Planschbecken vielleicht springen wollte, fiel mir etwas ein. Wisst ihr, wer der erste russische Baptist war? Keiner weiß das. Kann man noch nachlesen in einem baptistischen Geschichtsbuch aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Da steht das drin. Der erste russische Baptist hieß Efim Zimbal. Er war Landwirt und wohnte in der Nähe einer mennonitischen Kolonie. Bei denen hat es eine Erweckung gegeben. Es hatten sich spezielle Gruppen der Mennoniten, die Mennonitenbrüdergemeinden, gebildet und die tauften in einem Fluss. Und Efim Zimbal, wie andere eher evangelisch denkende Christen aus der Region, standen dabei und guckten zu. Und dieser Efim war so begeistert davon, dass er einfach ins Wasser gesprungen ist und die haben ihn versehentlich dann gleich mitgetauft. Sowas kommt schon mal vor. Ich rechne heute nicht unbedingt damit. Aber Gott ist immer gut für Überraschungen und bei ihm haben wir Freiheit und deswegen habe ich auch diesen Gottesdienst überschrieben, befreit. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei, hat Jesus gesagt. Freiheit ist ein hohes Gut. Freiheit ist ein Thema, über das heute in den Medien unheimlich viel gesprochen wird, denn sie ist nicht selbstverständlich. In Hongkong demonstrieren Menschen seit Monaten für ihre Freiheit, die seit der Übergabe der britischen Kronkolonie an die Volksrepublik China 1997 immer mehr eingeschränkt wurde. Sie wollen ihre Freiheit nicht verlieren, wie es schon längst der Fall bei den 1,4 Milliarden Einwohnern der Volksrepublik ist, die das bevölkerungsreichste Land der Erde ist. Freiheit ist uns etwas wert. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die kommt jetzt auch mal vor, heißt es, jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religions- oder seine Weltanschauung zu wechseln, so wie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. Die anderen beiden lese ich nicht ganz. Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschließen. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören. Diese Freiheit, die die UNO fordert, wird in vielen Ländern der Welt eingeschränkt. Auch hier sitzt eine Partei im Deutschen Bundestag, die laut ihrem Programm diese Einschränkungen teilweise fordert, zum Beispiel Einschränkung der Religionsfreiheit. Eines der Länder, wo diese Einschränkung seit Jahrzehnten Wirklichkeit ist, ist der Iran. Einer unserer heutigen Täuflinge sagte am vergangenen Sonntag über sein Heimatland, jeder, der im Iran geboren wurde, muss wegen der Gesetze der Islamischen Republik Muslim werden und darf bis zum Ende des Lebens keine andere Religion kennen und auswählen. Das ist eine gezielte Einschränkung der Religionsfreiheit, die jedem Menschen nach den Menschenrechten zusteht. Das ist das Gegenteil von Religionsfreiheit. Es ist Zwang. Ein Staat schreibt vor, was Menschen zu glauben haben. Vor 200 Jahren war das in Deutschland auch nicht anders. Menschen werden ferngehalten von allem, was nach Meinung der Herrschenden nicht sein soll. Wir wussten doch gar nichts über das Christentum, sagte mir vor einigen Jahren jemand aus dem Heimatland derer, die heute hier vorne sitzen. Jesus sagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Jesus möchte Menschen befreien. Befreien aus der Macht der Sünde. Jesus möchte befreien von der Trennung von Gott. Jesus will jedem Menschen sein befreiendes Wort sagen. Er möchte Menschen sagen, du bist geliebt von Gott. Jesus ist aus Liebe für dich gestorben und auferstanden. Deswegen können sich deine Gefängnistüren öffnen und du kannst den Weg in die wahre Freiheit finden. Das haben die, die heute getauft werden, erlebt. Sie haben erlebt, dass Gott sie annimmt. Er ist kein Kontrollgott, der bestraft, wenn wir uns daneben benehmen. Er ist ein annehmender Gott, der niemanden, der zu ihm kommt, von sich stößt. Jesus zwingt niemanden. Ihm zu vertrauen, ist immer ein freiwilliger Schritt. Auch wenn es in der Kirchengeschichte manchmal anders gehandhabt wurde. Christ werden Menschen nur dann, wenn sie das auch wollen. Heute werden 4 Menschen aufgrund ihrer willentlichen Entscheidung, Jesus zu vertrauen, ihren christlichen Glauben bekennen. Alle haben sich übrigens ihren Taufvers selber ausgesucht. Etwas, was ihnen persönlich ganz wichtig ist. Etwas, was auch mit ihrer Biografie zusammenhängt. Etwas, das aussagt, was mit ihrer Gotteserfahrung zu tun hat. Wir haben 4 Menschen, die getauft werden, aber nur 3 Taufverse. Jeder hat einen, aber 2 haben vollkommen ahnungslos voneinander den gleichen Vers ausgesucht. Da haben wir zum Beispiel Masumé, die Areso genannt wird. Ihr Vers ist: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Aus Psalm 27, Vers 1. Pharanas, die andere Frau von den beiden, die hier sitzen, hat Psalm 56, Vers 12 gewählt. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was können Menschen mir schon antun? Shahin, der Sohn von Aresu, hat den gleichen Vers. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht, was können Menschen mir schon antun? Und Scharia hat ein Wort aus Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Der letzte Vers klingt wie die anderen Verse gut, aber können wir das? Kriegen wir das wirklich hin, Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand zu lieben? Um von ganzem Herzen zu lieben, muss unser Verstand für ihn frei werden. Wir dürfen anders denken. Ich habe hier ein kleines Bild mitgebracht, nicht erschrecken. Nein, es geht nicht um die Frage, ob wir Menschen vom Affen abstammen. Das sollen die Affen für sich selber klären. Dieser Affe, den wir hier sehen, der wurde mir, ihr seht, der ist nicht echt, ne? Der wurde mir, als er diese Woche von der Tischdecke auf unserer Terrasse, die er eigentlich mit 3 Kollegen stabilisieren sollte, herunterplumpste, zum Bild. Ihr seht, er hat den Kopf nicht frei. Da steckt etwas drin, was ihn festhält, was sich richtig in ihn hineingebohrt hat. Wir alle sind von außen geprägt worden. Natürlich durch unsere Familien, durch Kindergarten, durch Schule, durch unser Umfeld, durch die Weltanschauung, mit der wir groß geworden sind, egal ob diese Weltanschauung religiös oder säkular ist. Darum ist auch manche vermeintlich christliche Überzeugung wahrscheinlich nicht immer wirklich christlich. Man merkt das an so Menschen auch aktuellen, man merkt das an so manchen aktuellen Diskussionen in christlichen Reihen, auf die ich hier gar nicht eingehen will. Der Vers, den Scharia gewählt hat, ist ein Ruf zurück zu den Wurzeln des Glaubens. Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und ganzem Verstand. Hier ist vom ganzen Sein des Menschen die Rede. Christlicher Glaube bedeutet, dass mein ganzes Leben geprägt sein sollte von meiner Beziehung zu Gott. Empfindung, Emotion, Wille und Verstand. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist, schreibt Paulus im 12. Kapitel des Römerbriefes. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Lasst euch von Gott verändern und lernt, was Gott denkt, was sein Wille ist, worüber er sich freut. Deswegen gehört zur Taufe auch, dass man nun auch in einer Gemeinde ist, in der man miteinander über Gottes Gedanken nachdenken kann. Ein Denken, das nicht mehr mich, meinen Vorteil, meine Wünsche und Vorstellungen in den Mittelpunkt stellt. Wenn wir in der Bibel lesen und sehen, wie Menschen mit Gott und ihren Fragen an ihn umgegangen sind, dann wissen wir, wir dürfen Fragen stellen, damit wir von ihm lernen. Es geht um ein freies Denken, bei dem es erlaubt ist, Fragen zu stellen und auch zu hinterfragen. Das ist christlich. Vor vielen Jahren, 1986, sah ich in der thüringischen Stadt Eisenach ein Schild. Da stand drauf, der Marxismus-Leninismus ist unfehlbar, denn er ist wahr. Wenn jemand oder eine Ideologie sich für unfehlbar hält, dann ist Denken und darüber reden nicht mehr möglich. Dann ist Hinterfragen nicht mehr erlaubt. Vor einiger Zeit kaufte ich mir ein Buch. Es hat den Titel, wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. Die Gefahr, den Verstand zu verlieren, besteht ja wirklich, wenn man mit Menschen, die eine unveränderbare und nicht hinterfragbare Meinung haben, diskutiert. Deswegen bemühe ich mich auch, mich auf bestimmte Diskussionen in den sozialen Medien nicht mehr einzulassen, auch wenn mir manchmal der Gaul durchgeht. Es ist zwecklos und manchmal sind es auch Christen, für die ja alles klar ist. Ihr, die ihr heute getauft werdet, seid alles Menschen, die christlichen Glauben nicht von Kindesbeinen an kennengelernt haben. Ihr habt Unfreiheit der Meinung kennengelernt. In euren Pässen, die ihr aus der Heimat mitgebracht habt, steht eine Religion, für die ihr euch nie entschieden habt, aber zu der ihr nach Meinung der derzeitig Regierenden eurer Heimat zu gehören habt. Und ihr habt euch wie so viele in eurer Heimat auf den Weg gemacht, euch eine eigene Meinung zu bilden, anders zu denken, anders zu glauben. Manche Christen sind Fundamentalisten. Sie meinen, eine unfehlbare, nicht hinterfragbare Wahrheit zu kennen. Sie nehmen die Menschlichkeit der Bibel nicht wahr, die Gottes Wort im Menschenmund ist, so formuliert es das Bekenntnis unserer Kirche, Rechenschaft vom Glauben. Solltet ihr solchen Menschen begegnen, sei euch gesagt, im christlichen Glauben sind immer Fragen erlaubt, auch kritische. Christen sind fehlbar. Nicht die Pastoren, aber alle anderen. Nein, natürlich die ganz genauso. Pastoren, Gemeindeleiter, Päpste, alle sind nicht unfehlbar. Übrigens kennt auch die römisch-katholische Kirche mit ihrem Papst kein Dogma, das von einer ständigen Unfehlbarkeit des Papstes spricht. Da geht es nur um ganz bestimmte Zusammenhänge, in denen das der Fall war. Lasst euch nicht verführen von Menschen, die beanspruchen, in allen Fragen Recht zu haben. Das habt ihr hinter euch. Vor euch liegt Freiheit der Meinung und des Denkens, denn ihr seid Christen. Ich habe gemerkt, dass ihr, wir haben ja alle an verschiedenen Stellen auf verschiedene Art miteinander einen Taufkurs gemacht, ich habe gemerkt, dass ihr nicht alles einfach runterschluckt, dass ihr Fragen stellt, dass ihr euch mit Jesus und seinem Willen beschäftigt. Und ich kann nur sagen, weiter so. Lasst euch ein auf den Gott, der euch liebt und liebevoll bei sich aufnimmt. In der Taufe heißt er euch auch sichtbar willkommen. Wenn Jesus euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Das Loch ist noch da, aber der Kopf ist frei geworden. Mit diesem freien Kopf dürft ihr erleben, dass ihr in Gott geborgen seid. Zwei weitere Verse wurden von euch ausgesucht. Einer davon, wie gesagt, gleich zweimal. Psalm 56, auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht, was können Menschen mir schon antun? Und Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg, vor wem sollte ich erschrecken? Das sind keine Lehrsätze, keine Dogmen. Das sind Gotteserfahrungen. Es sind auch keine Versuche, in eine vermeintlich heile Welt hineinzuflüchten. Ach, da ist ja alles schön und gut. Im Psalm 56 heißt es zum Beispiel auch, Tag ein, Tag aus verdrehen sie meine Worte, sie haben nur eines im Sinn, mir zu schaden. Sie rotten sich zusammen und lauern mir auf, ja, sie beobachten mich auf Schritt und Tritt, denn sie trachten mir nach dem Leben. Und auch im Psalm 27 können wir lesen, selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt, und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Hier wird also nicht gesagt, dass glaubende Menschen keine Probleme mehr haben. Sie verschont bleiben von den bösen Seiten dieser Welt. Aber wenn Angriffe, Befeindungen, Bedrohungen entstehen, so ist die Erfahrung der Schreiber, Gott ist da, mittendrin. Eine Burg oder, wie es im Hebräischen eigentlich heißt, ein Horst, so wie ein Adlerhorst oben auf dem Berg, ein Ort, wo ich angekommen bin, ein Ort, an dem ich mich nicht schämen muss. Denn wir, die Credo-Gemeinde und eigentlich alle anderen christlichen Gemeinden, sind eine Gemeinschaft von Sündern, denen vergeben wurde, die zu Kindern des allmächtigen Gottes geworden ist, der für sie sorgt. Bei diesem Gott darf ich auch Fehler machen. Bei diesem Gott darf ich auch versagen. Er nimmt an und er öffnet seine Arme immer wieder neu für mich, egal was mit mir geschehen ist. Und wenn ich keine Fehler mehr mache und alles ist gut, dann ist das auch schön. Aber er ist immer da für uns. Wer ihm vertraut, ist unauflöslich mit ihm verbunden. So schreibt Paulus im 6. Kapitel des Römerbriefes, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Was ist passiert? Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Er sagt dir seine Gegenwart zu, immer und überall. Du gehörst zu ihm. Darum tut es gut, ihm zu begegnen, indem wir ihn suchen, im Vertrauen und in Preisen. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Der Kirchenvater Augustinus, ein Afrikaner, der im 4. Jahrhundert nach Christus lebte, hat in seinen Bekenntnissen geschrieben, du selber reizest an, dass dich zu preisen Freude ist. Denn geschaffen hast du uns zu dir und ruhelos ist unser Herz, bis es seine Ruhe hat in dir. Ich will dich suchen, Herr, mit meinem Rufen, und ich will dich rufen, indem ich an dich glaube, denn verkündigt worden bist du uns. Bei ihm darf jede Ruhelosigkeit ein Ende finden, denn bei ihm ist es wirklich gut. Amen.